Okay, also, ja, schön, dass ihr, dass viele gekommen sind. Ich werde, wie bereits angekündigt, eine Kritik der Menschenrechte vorstellen. Und also im Mittelpunkt steht die Frage, was sind Menschenrechte? Und ich werde das also vor allem historisch entwickeln, wie es gesellschaftlich zur Entstehung dieses Gebildes der Menschenrechte gekommen ist, und wie es sich entwickelt hat und was daraus geworden ist und was es für heute bedeutet. Sehr häufig also so wird es so formuliert, darauf werde ich dann im späteren Teil des Vortrags dann noch eingehen. Also in dem Punkt 3 dann, also über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Kampf um Menschenrechte wird ja vielfach in eins gesetzt heute, also vor allem so aus dem sogenannten NGO-Spektrum, also den angeblichen Nichtregierungsorganisationen, die also jegliches gesellschaftliches Engagement gleichsetzen mit einem Eintreten für Menschenrechte. Und also ich vertrete demgegenüber die Position, dass also mit einem Eintreten für Menschenrechte in Richtung menschlicher und individueller Emanzipation heute nichts mehr zu holen ist. Wenn wir über Menschenrechte verhandeln, dann ist vorab auf das prinzipielle Problem hinzuweisen, worum sich alles dreht, worum die Idee der Menschenrechte auch kreist und worum dieser Vortrag kreisen wird. Und das ist die Idee, die ja in den Menschenrechten schon auch festgeschrieben ist, nämlich die also eng verbunden ist mit ihrem universellen Anspruch. Also die Menschenrechte gelten ja also von ihrer Formulierung her für alle Menschen weltweit, global. Es wird da also eine Problematik aufgemacht, die durchaus auch in einem gesellschaftskritischen Sinne ist, nämlich also der Gedanke einer Einheit des Menschengeschlechts, also dass die menschliche Gattung weltweit einen Zusammenhang bildet oder bilden soll zumindest, und dass dabei aber gleichzeitig auf die einzelnen Individuen, also dass die einzelnen Individuen, als eigenständige Wesen gleichzeitig einen Zusammenhang bilden sollen. Das ist also das Problem, das uns jetzt den heutigen Abend über verfolgen wird. Also wie ist das in der Geschichte der Menschheit verschiedentlich gedacht worden und konzipiert worden? Also dieses Problem, dass es, wenn es eine menschliche Gesellschaft geben soll, wenn es einen Zusammenhang zwischen Menschen geben soll, dass da also ein Allgemeines formuliert sein muss, dass alle Menschen miteinander verbindet, und dieses Allgemeine aber wiederum das Problem in sich birgt, dass dabei über die einzelnen Menschen hinweggegangen wird, dass die Einzelnen in diesem Allgemeinen keine Rolle spielen, und das ist die Frage und das Problem, um das jegliche Frage nach menschlicher Emanzipation kreist. Also wie kann eine menschliche Allgemeinheit hergestellt werden und gleichzeitig volle und vollstmögliche einzelne Individualität hergestellt sein? Also wie kann jeder einzelne Mensch also wirklich als einzelnes Individuum ein voll entwickeltes und seinen Bedürfnissen folgenden Wesen sein und gleichzeitig aber trotzdem immer noch insofern ein Allgemeines vorhanden sein, dass sowas wie Weltgesellschaft, also einen gesellschaftlichen weltweiten Zusammenhang ermöglicht. Also das Problem von Einheit und Differenz, sage ich mal, innerhalb der menschlichen Gattung. Das ist also das Problem, was uns beschäftigen wird, also die Problemstellung, von der aus ich mich heute mit dem Problem der Menschenrechte auseinandersetzen möchte. Also das ist sozusagen das in den Menschenrechten verborgene philosophische Problem, und eben nicht nur philosophische Probleme, sondern letztendlich auch gesellschaftliche Probleme, das es zu knacken gilt. Ich folge in meinem Vortrag jetzt drei Fragen oder drei Themenblöcken, die ich in dem Handout, was ich ausgelegt habe, also auseinandergegliedert habe. Also das folgt einer historischen Entwicklung. Also unter erstens frei und gleich geboren behandle ich also die Frage, oder den historischen Zusammenhang bis zur Französischen Revolution, also die Herausbildung der kapitalistischen Gesellschaft. Und also die Französische Revolution ist ja genau der historische Punkt, an dem erstmals die Menschenrechte als eine sogenannte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 proklamiert wurden mit diesem universellen Anspruch. Und dann zweitens, der zweite Block, der behandelt dann die Frage, was aus dieser bürgerlichen Gesellschaft, die da begründet wurde, was aus der geworden ist, also welchen Zusammenhang, welche historische Linie führt, also um es ganz plakativ zu sagen, welche Linie oder führt überhaupt eine Linie von Paris nach Auschwitz, also von der Französischen Revolution zur Massenvernichtung. Dann der dritte Themenblock beinhaltet dann die historischen Diskussionen um die Menschenrechte nach der historischen Katastrophe von Auschwitz, wobei dann ein anderer Text der Menschenrechte im Mittelpunkt steht, nämlich die sogenannte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom, ich weiß nicht, 10. Dezember 1948 und die damit verbundenen Diskussionen. Das werde ich ansprechen. Gut, damit also jetzt zum ersten Teil, also zur Frage frei und gleich geboren von der direkten zur vermittelten Herrschaft und Ausbeutung. Dabei ist zunächst darauf anzusprechen, dass die Menschheit, also wir müssen also so ganz kurz und kursorisch, wie das hier halt nur möglich sein kann, also sozusagen auf die Urgeschichte der Menschheit auch eingehen. Also die Frage, wie, also dass Menschen von Anfang an, so wie sie sich halt vor, sagen wir, ungefähr, ist so die Zeit, also der Steinzeit vor etwa 40.000 Jahren, also die Ablösung der Menschheit aus dem Tierreich, ist die ersten Formen von Individuierung von Menschen sind in den Blickpunkt zu rücken und vor dem Hintergrund das Problem, dass also die Menschheit von Anfang an immer also konfrontiert war mit Natur, also die Menschheit sich in einem stetigen, immer und immer wieder in einem stetigen Auseinandersetzungsprozess mit der menschlichen Natur befand, mit der äußeren Natur und die sie bearbeiten musste, mit der sie in irgendeiner Weise umgehen musste, die Materialien, die sie verändern musste und auf der anderen Seite, also um äußere Natur umzugestalten und zu bearbeiten, stets auch in sich selbst Herrschaft aufrichten musste. Also um sich selbst, also die Menschen mussten stets sich selbst unterwerfen und sich selbst unterdrücken, mussten ihre Triebe und unmittelbaren Bedürfnisse zurückstellen vor dem Hintergrund, dass sie fähig sein müssen, den Anforderungen der äußeren Natur zu trotzen. Und diese Problematik entfaltete sich also geschichtlich, eben in einem Zeitraum von, ich sag mal ganz grob, von einerseits vor 40.000 bis vor 6.000 Jahren in dieser Spanne, die man also gemeinhin als Steinzeit bezeichnet, speziell dann in deren letzten Phase, also das sogenannte Neolithikum, die Spätsteinzeit. Und in dieser Zeit gab es also existierte keinerlei Privateigentum an den Produktionsmitteln. Die Menschheit musste sich aber gleichzeitig auch in dieser Zeit schon also permanent mit der Natur konfrontieren und in Auseinandersetzungsprozess mit ihr treten. Die Gesellschaft, die wir damals vorfinden, ist also wird ja gemeinhin oftmals als urgesellschaftlich oder auch gar urkommunistisch bezeichnet, also kein Gemeineigentum, kein Privateigentum an jeglichen Produktionsmitteln und die Menschheit nicht, wie wir das heute, wie uns das heute selbstverständlich ist, als Individuierte, also als Einzelwesen, sondern als Teil eines im weitesten Sinne Sippenzusammenhangs. Und also bereits in dieser Zeit es handelte sich um mutterrechtlich organisierte Gemeinschaften, gerade in der Ethnologie, die diese Zeit behandelt, spricht man, es geht zurück auf Studien von Johann Jakob Bachofen, ein Ethnologe im 19. Jahrhundert, der auch für Marx und Engels sehr zentral war, also mit seiner Schrift Das Mutterrecht, der behandelt also diese matriarchalen Gesellschaften, die in dieser Zeit bestanden, also in dem Raum, aus dem später mal die europäisch-westliche Zivilisation hervorgehen sollte, also grob gesagt der östliche Mittelmeerraum. Also es gab keine patriarchalen Verhältnisse, sondern ein Mutterrecht, und die zentralen Gottheiten und Kulte kreisten halt um eine sogenannte Urmutter, über die in der jeweiligen Sippe also ein gesellschaftlicher Zusammenhang gedacht wurde. Also auch dieses Problem, dass Menschen auch schon in der damaligen Zeit genötigt waren, in irgendeiner Form einen Zusammenhang zu denken. Also einen Zusammenhang einerseits ihrer Sippe religiös-kultisch zu fassen und andererseits ihren Zusammenhang mit der Natur zu denken. Und also eine zentrale Kultfigur in der damaligen Zeit war die sogenannte Chimäre, also ein Wesen, ein kultisch verehrtes Wesen, das also den Kopf eines Löwen trug und den Körper einer Ziege und dann den Kopf einer Schlange, in kultisch-religiöser, kultisch-frühreligiöser Form ein Zusammenhang ausgedrückt werden sollte, eine Dreiheit, die symbolisiert einerseits die Dreiheit der Jahreszeiten, womit also Frühling, Sommer als zwei und Herbst und Winter dann als ein, das ist das Erwachen der Natur und die Blütezeit der Natur und dann sagen ihr Einschlafen oder ihr Sterben symbolisiert werden sollte und das eben als ein Wesen symbolisiert wurde. Also dass dies als ein frühes Symbol, was versuchte, die Einheit von Menschen mit ihrer Natur auszudrücken. Und da wir aber in dieser Zeit wie ich das versucht habe darzulegen, also die Konfrontation des Menschen mit der Natur haben und den Schrecken, den die Natur auslöst, also sagen wir durch Naturkatastrophen oder sagen wir durch die Bedrohung durch den Tod, also dass jeder Mensch prinzipiell endlich und sterblich ist und das halt sehr katastrophisch über das einzelne Wesen und über die Gemeinschaft hereinbrechen kann, waren die Menschen, also wenn man sich die Psychologie dieser frühen Zeit anguckt, also stets genötigt, diesem Schrecken, den die Natur auslöste, etwas entgegenzusetzen. Und was sich halt ausdrückte daran, dass menschliche Gesellschaften das Opfer kannten, also genauer gesagt das Menschenopfer. Also es wurde an den Menschen der Schrecken vollzogen, der gleichzeitig auch die Natur an den Menschen vollzieht. Also man versucht den Schrecken handhabbar zu machen, indem man ihn selbst an ausgewählten Teilen der dieser damals bestehenden kleinen menschlichen Gemeinschaften vollzog. Und das passierte eben ganz zentral über das Opfer. Also einerseits diese kultische Verehrung in Form dieser Chimäre und andererseits die Opferung von Menschen waren also jene Momente, die in dieser Zeit eines Zusammenhangs jedenfalls auf dieser kleinen Ebene herzustellen. Es handelte sich also dabei bei diesen frühen matriarchalen Gesellschaften um solche, in denen bereits dieser grundsätzliche Bruch zwischen Menschheit und Natur angelegt war, dem diese Menschen in irgendeiner Form Herr werden mussten. Also sie waren gezwungen, sich diesem Schrecken zu konfrontieren und vollzog sich dann eben auch so, also vollzog sich einerseits in diesen Kulten, andererseits in der Opferung. Aus dieser matriarchalen Gesellschaft entwickelte sich dann im Zeitraum von vor etwa 6000 Jahren, also eben im Ausgang der Steinzeit, verbunden mit dem Sesshaftwerden der Menschheit und der Herausbildung des Privateigentums, eine neue Art von Gesellschaft, die man also historisch als die patriarchale Gesellschaft bezeichnet, also der Übergang von einer matriarchalen Ordnung zu einer patriarchalen Ordnung, in welchem also das Privateigentum dann als gesellschaftliche Institution verankert wurde und in welcher es zu einer Spaltung der Gesellschaft kam, also dass sich bestimmte Menschen, die ausschließlich Männer waren, einerseits die Frauen und die Kinder als Eigentum aneigneten und andererseits eben bestimmte Menschen dieser Gruppe wiederum also Privateigentum an Produktionsmitteln besaßen. Und dann größere Teile dieser Gemeinschaften also beherrscht und ausgebeutet wurden. Und diese Herrschaft, die zu dieser Zeit entstand, die also vor etwa 6000 Jahren entstand, im alten Mesopotamien, also im heutigen Irak etwa, oder im heutigen Ägypten, oder zu späterer Zeit dann im alten Griechenland und später dann im Römischen Reich, haben wir es also mit Formen direkter Herrschaft zu tun, mit patriarchalen Ordnungen, also dem Besitzanspruch von Männern auf Frauen und Kinder und eben einer direkten Unterwerfung von Menschen. Also es gab zu dieser Zeit Herrschaft und Ausbeutung und dies eben in Form einer direkten Herrschaft, einer direkten Abhängigkeit von Menschen über Menschen. Und das wiederum wurde, also ich betrachte das also immer in der Verquickung einerseits von gesellschaftlichen Zusammenhängen und andererseits den Denkformen, die daraus resultierten, und versuche das anhand der Arten, wie gedacht wurde, halt in eine kritische Form zu bringen, also die in der Zeit dann, als sich an die patriarchale Gesellschaft in Griechenland, also diese Form der direkten Herrschaft und Ausbeutung in Form der Sklavenhaltergesellschaft etabliert hatte, entstanden also entstand die klassische antike Philosophie, und als ein erster großer philosophischer Entwurf ist zu erwähnen, also das philosophische Konzept von Parmenides, der sich die gesamte Welt, den gesamten Zusammenhang als eine Einheit vorstellte, in der es also eine Einheit, in der es keinerlei Differenz gibt, also womit die damals entstehende Gesellschaft als einen Zusammenhang versucht wurde darzustellen. Also das gesamte menschliche Sein sei absolut unveränderlich, in Zeit und Raum stets sich selbst gleich, also quasi wie eine riesengroße Kugel, die keinerlei Unterschiede kennt, und alles, was wir oder was die Menschen damals oder wir heute wahrnehmen an Veränderungen, an zeitlicher oder örtlicher Veränderung, das ist lediglich Schein. Also eine pure Einbildung der jeweils einzelnen Individuen, und das, was dem zugrunde liegt, ist halt nur ein unveränderlich ewig sich gleiches Etwas, also was er eben als Sein bezeichnet. Und in dieser Form wurde also versucht, das menschliche Denken in dieser patriarchalen Gesellschaft einen Zusammenhang, einen grundlegenden Zusammenhang zu denken. Und das ist natürlich einigermaßen unbefriedigend, also das gesamte Sein als eine komplexe Kugel zu denken und alles, was es an Veränderungen gibt, als puren Schein, als sozusagen individuelle Marotte zu konzipieren. Und das regte quasi die philosophische Reflexion an, die daraufhin einsetzte und versuchte, die dann halt versuchten, diesen Zusammenhang von Allgemeinem und Einzelnen in anderer Form zu denken. Und ein klassischer Ausdruck dafür ist dann der griechische Philosoph Platon gewesen, der diese Konzeption des Parmenides übernahm und also seine Ideenlehre entwickelte, wonach die jeweiligen einzelnen Gegenstände und Menschen, die uns begegnen, Abbilder ewiger Ideen sind. Also da wird also die Unterschiedlichkeit der Welt schon gefasst und versucht auf den Begriff zu bringen, also die Unterschiedlichkeit der Welt und die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen wird versucht auf den Begriff zu bringen, und Einheit wird versucht darüber zu stiften, dass es also ewige Ideen gibt, von denen die einzelnen Dinge und die einzelnen Menschen pure Abbilder sind. Und was also dieser Problematik zugrunde liegt, ist also immer noch der gleiche Gedankenstrang, der auch schon in der vorpatriarchalen Gesellschaft wirkte, also in der matriarchalen Ordnung, also der die Menschheit also als Bedrohte von Natur, als Bedrohte von der Vielfältigkeit der Welt, als Gemeinwesen, das sich konfrontieren muss mit den äußeren Bedingungen, in denen sie lebt, also muss Einheit stiften, muss einen Zusammenhang herstellen, muss Identität konstituieren. Und das geschieht jetzt eben nicht mehr in diesen mutterrechtlichen Formen wie dieser Chimäre, wie ich sie versucht habe, da kurz zu skizzieren, sondern eben in Form abstrakter und hochkomplizierter philosophischer Konzeption, in denen der menschliche Geist als etwas prinzipiell von Natur Getrenntes wahrgenommen wird und der Geist und das Setzen von Identität und Einheit als etwas gedacht wird, was über alles Einzelne, über die einzelnen Menschen diktatorisch gebietet. Und dies also im Zusammenhang einer Gesellschaft, die prinzipiell auf einer direkten Ausbeutung von Menschen durch Menschen funktioniert und eben einer Ausbeutung von Menschen durch Menschen. So, und diese Ordnung, diese patriarchale Ordnung, die zu dieser Zeit entstanden war, die gerät mit spätem Mittelalter und Beginn der frühen Neuzeit, also im groben in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, 16., 17., bis 18. Jahrhundert, grundlegend ins Wanken, was sich ausdrückt, also ganz zentral in den Ketzerverfolgungen und in späteren Zeit dann in den Hexenverfolgungen, die also die christliche Gesellschaft aus sich selbst hervorbringt. Also beim Christentum haben wir es eben wieder also mit einer anderen Form des Idealismus zu tun, also einer anderen Form von Denken, von Philosophie, in der der Geist, der menschliche Geist und der menschliche Zusammenhang sich als unabhängig von jeglicher Natur versucht zu konstituieren. Und dies geschah also in der christlichen Konzeption über den Gedanken der sogenannten Trinität, also der Dreifaltigkeit Gottes. Die Katholiken machen ja auch hier diese Dreierbewegung, also der Vater, der Vater Gott und der Sohn Gott und der Heilige Geist, der beide miteinander verbindet, also quasi drei männliche Wesen, also Ausdruck eines patriarchalen Denkens und gleichzeitig also eine Konzeption, die es schon auch versucht, das Allgemeine und das Einzelne in einen lebendigen und widersprüchlichen Zusammenhang zu bringen. Also dadurch, dass es eine Allgemeinheit gibt, nämlich Gott, und dadurch, dass diese Allgemeinheit sich konkret im einzelnen Menschen ausdrücken soll, es wäre also quasi der Sohn, also Jesus, und dann darüber, dass zwischen diesen beiden dann eine Gemeinschaft gedacht wird oder ein Geisteswesen gedacht wird, welches also der sogenannte Heilige Geist ist, der eben quasi die Kirche darstellt, die also einst zu Pfingsten über die Menschheit gekommen ist, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und eben den Zusammenhang der christlichen Kirche darstellt. Und also dieser Gedanke einer Menschheit, eines Zusammenhangs, eines konstituierten, also hergestellten gesellschaftlichen Zusammenhangs, der von Natur gelöst ist und gleichzeitig die bestehenden Herrschaftsverhältnisse insofern stützt, weil er also ein prinzipielles Einverstandensein mit den Verhältnissen artikuliert, wie sie nun einmal sind. Also die Menschheit gilt als erlöst, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und die Sünden aller Menschen auf sich genommen hat. Und damit ist eine Erlöstheit herzustellen, aber dieser Gedanke laboriert an der Problematik herum, dass es Leid und Elend fortgesetzt gibt, also dass nach wie vor Not und Qual in der Welt herrschen und leidet eben auch ganz zentral an dem Problem, von dem man nicht los kann, kommt, dass ja die christliche Vision, also wie sie wie sie von Jesus propagiert wurde, schon auch eine war, der es gerade auch um den einzelnen Menschen geht. Also da wird ja von der Auferstehung des Fleisches gesprochen und davon, dass Not und Elend abgeschafft sein sollen, das Gesetz vor allem auch abgeschafft sein soll. Und dieses christliche Denken, wie es sich durch die Jahrhunderte entwickelte und welches die Einheit des Menschen als eine in der Ausbeutung und in der Herrschaft formulierte, ist gleichzeitig eins, was permanent im Widerspruch mit sich selbst befindet, und darin drückt sich einerseits aus der grundsätzliche Gegensatz zwischen Menschheit und Natur, der fortbesteht und der die Menschen weiter unablässig quält, also wie ein Stachel im Fleisch, unablässig wirkt und unablässig sticht und stachelt, und gleichzeitig, also das ist ja quasi eins, also die in der Menschheit fortbestehende Ausbeutung und Unterdrückung. Also dass einerseits das alles abgeschafft wähnt und andererseits nach wie vor also damit konfrontiert ist. Und verstrickt in diese Widersprüchlichkeiten geriet diese mittelalterliche Ordnung, der sogenannte Ordo Mundi, also dieser mittelalterlich-kirchliche Zusammenhang grundsätzlich ins Wanken und zerbrach schließlich mit der frühen Neuzeit. Und es entstand vor diesem Hintergrund eine vollkommen neue Art von Gesellschaft, die sich schließlich in den bürgerlichen Revolutionen Bahnen brach. Es entstand also, namentlich mit der Französischen Revolution im Jahre 1789 ein grundsätzlich anderer gesellschaftlicher Zusammenhang. Und zwar wurde in diesem gesellschaftlichen Zusammenhang mit dem, was für alle vorherigen Gesellschaftsordnungen, vom Matriarchat jetzt mal teilweise abgesehen, herrschte, nämlich es gab keine, also die direkte Ausbeutung von Menschen durch Menschen, also diese persönliche Abhängigkeit, die immer grundlegendes Moment war aller bisherigen Gesellschaften, die wird durch diesen revolutionären Akt, der an der Französischen Revolution durchgeführt wurde, beseitigt und an ihre Stelle ein abstrakter politischer und ökonomischer Zusammenhang gesetzt. Also einerseits also ökonomisch, die Menschen vermitteln sich durch Geld. Zum Geld ist anzumerken, also das Geld ist keine Erfindung des Kapitalismus, das Geld ist eine Erfindung des Patriarchats, also der vormodernen Gesellschaften, aber dieses Geld wird in der nun entstehenden ökonomischen, kapitalistischen Gesellschaft zu jenem Medium, über das sich Menschen gesamtgesellschaftlich vermitteln, also über den Austausch von Waren und Geld. Hinzu kommt also als zweites Moment, dass das Geld zu Kapital wird, also dass Geld sich auf sich selbst bezieht und mehr wird, also durch die Verwertung von wahrer Arbeitskraft und ein ganz entscheidender Schritt gesetzt wird, also dass Menschen ihre Arbeitskraft, also ihr Vermögen zu arbeiten, zu verkaufen haben und verkaufen können, beziehungsweise in immer mehr zunehmendem Maße gar nicht mehr anders leben können, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Auch dieses Kapital und auch diese Lohnarbeit ist keine Erfindung der kapitalistischen Gesellschaft. Auch das ist historisch viel älter. Auch im alten Griechenland gab es schon in dem Sinne Lohnarbeiter, gab es schon Leute, die ihre Arbeitskraft verkauft haben. Also auch das ist eine Erfindung vormoderner Gesellschaften. Auch das ist eine patriarchale Erfindung. Aber was neu ist für diese nunmehr entstehende kapitalistische Gesellschaft ist, dass darauf, auf diesem Verkauf der wahren Arbeitskraft, der gesamte gesellschaftliche Zusammenhang gegründet ist. Also in der Französischen Revolution wird ein vollkommen neuer ökonomischer Zusammenhang etabliert und wird ein völlig neuer politischer Zusammenhang etabliert. Es entsteht ein allgemeiner Staat. Also kein Staat mehr, der quasi als ein Vertreter unter vielen anderen die agiert, sondern es entsteht ein moderner bürgerlicher Territorial- und Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen. Und in diesem bürgerlichen Nationalstaat gelten alle Menschen als frei und gleich. Und der Gesamtzusammenhang der Nation wird wird als ein abstraktes Individuum, ein abstraktes Übersubjekt gefasst. Also es wird wie gedacht, es gäbe eine Art Übergestalt, die alle Menschen in sich vereint. Also wie ein menschlicher Wille, der Wille eines einzelnen Menschen ist und vom Willen aller einzelnen wirklichen Menschen abgetrennt ist. Also das geht sehr zentral, also für diese Zeit, also jetzt für die englische Entwicklung ist dabei die Schrift von Thomas Hobbes, der Leviathan, also auf dessen Titelbild ja auch so ein riesiger Mensch dargestellt ist, der sich aus vielen kleinen anderen Menschen zusammensetzt. Also wie als ob sich aus dem menschlichen Gemeinwesen ein Wesen heraussondert und dieses zu dem Wesen wird, auf das sich alle anderen Wesen beziehen, alle einzelnen Menschen beziehen und darüber ihren gesellschaftlichen Zusammenhang herstellen. Und dieses neue Wesen ist einerseits der Staat, der nunmehr als eine sachliche Herrschaft auftritt. Also es gibt keine direkten Anweisungen mehr an einzelne Menschen, sondern es gibt abstrakte Gesetze, die festgeschrieben werden. Und eben gleichzeitig ökonomisch, also dass sich dieser Zusammenhang vermittelt über den Austausch von Waren und damit eben über den Wert, also der Wert als ein gesellschaftliches Verhältnis von Menschen, die Waren miteinander tauschen. Also die grundlegenden Momente dieser neuen kapitalistischen Gesellschaft, Wert und Recht bzw. Staat. Und dieses neue politische Wesen, das es wirklich als ein vollkommener gesellschaftlicher Umbruch zu begreifen ist, etabliert wurde, dafür steht ganz zentral diese Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die also nach der Französischen Revolution konzipiert wurde, wie ich es eingangs in der Einleitung bereits erwähnt hatte, vom 26. August 1789 nämlich. Und ich hatte mir hier mal ein paar Artikel rausgeschrieben, also um einen Eindruck davon vermitteln zu können, also was der Grundgedanke ist dieser Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Wir finden also im Artikel 1 die Formulierung, die Menschen sind von Geburt an frei und gleich an Rechten. Das sagt also, dass alle Menschen als frei gedacht werden, also nicht abhängig von persönlicher und direkter Herrschaft und Knechtschaft, sondern alle als einzelne Individuen gedacht werden. Und sie werden als gleich gedacht, also die vormodernen Standesunterschiede, die bestanden, werden als abgeschafft erachtet. Und die einzelnen Menschen gelten also als frei und gleich an den Rechten an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Und dies gelten sie also von Geburt an. Also von Geburt an sind erstmal alle Menschen frei und gleich. Das ist also der Inhalt dieses ersten Artikels. Der Inhalt des zweiten Artikels, ich zitiere das erstmal, was da steht. Also das Ziel jeder politischen Vereinigung besteht in der Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenwürde. Diese Rechte sind Freiheit, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Also da wird bestimmt, was überhaupt das Ziel jeder politischen Vereinigung ist. Also die politische Vereinigung, das ist natürlich der Staat. Und das Ziel des Staates soll es sein, eben genau diese Rechte, die im Artikel 1 festgelegt sind, also dass alle Menschen frei und gleich sind, also genau das zu erhalten und zu stabilisieren. Das ist das Ziel des Staates. Und da, wo das nicht so ist, wo Menschen also wo diese Freiheit der Menschen eingeschränkt ist, wird ihnen ein Recht auf Widerstand zugesprochen. Also alle Menschen auf der Welt, die irgendwo unter direkter Herrschaft und Knechtschaft darben müssen, sollen das Recht haben, genau wie die Franzosen, eine bürgerliche Revolution zu machen und eine ökonomische und politische Gesellschaftsordnung einzuführen. Also eine, die auf Wert und Staat gründet. So, nun gucken wir uns mal noch einen Artikel Nummer 4 an. Der lautet also die Freiheit, die gucken jetzt näher darauf hin, was Freiheit ist. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was dem anderen nicht schadet. Also es wird das einzelne Individuum soll in seinem Handeln, in seinem Agieren als ein Wesen gedacht werden, das prinzipiell alles tun darf und dabei aber dieser Einschränkung unterliegt, also anderen also anderen Wesen dabei möglichst wenig in die Quere zu kommen. Das ist also dieser Gedanke, als ich formuliert hatte eingangs, also dass sowohl eine Einheit des menschlichen Zusammenhangs gedacht werden soll, als auch dem einzelnen Individuum sozusagen sein individuelles oder sein persönliches, sage ich mal, Recht zugesprochen werden soll. So, dann ist noch wichtig der Artikel 6, ich überspringe also wieder ein. Der Artikel 6 lautet, das Gesetz ist Ausdruck des allgemeinen Willens. Ob es schützt oder straft, es muss für alle gleich sein. Also was hieran wichtig ist, ist diese Konzeption eines allgemeinen Willens. Also der Staat, dieser staatliche Zusammenhang wird, wie ich das vorhin bereits kurz ausformuliert hatte, als ein allgemeiner Willen gedacht. Das ist eigentlich ein ganz, also nicht eigentlich, sondern das ist überhaupt ein ganz schräges Gedankengebäude, dass es also einen allgemeinen Willen gibt. Also jeder Mensch, wenn ihr jetzt hier so sitzt, jeder Einzelne will irgendwas und verschiedene Menschen wollen was anderes und da lässt sich im Prinzip schwer eine Allgemeinheit formulieren. Aber genau das beansprucht der bürgerliche Staat für sich. Also der bürgerliche Staat proklamiert, dass er im Interesse aller einzelnen Menschen handelt und insofern einen allgemeinen Willen darstellt. Und die einzelnen Willen der jeweils einzelnen Menschen sollen, ganz wie das in der platonischen Ideenlehre beispielsweise formuliert ist, also sollen nur Abbilder sein dieses jeweiligen allgemeinen Willens. Also zu sagen, die Dominanz des Allgemeinen über das Einzelne, also eine Gesellschaft, dass die Tatsache, dass es einen, oder die Vision, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhang geben soll, wird im Staat so gedacht, dass das Allgemeine dem Einzelnen und Zufälligen und Besonderen abstrakt entgegengesetzt ist und das Allgemeine, das vielfältige Einzelne bestimmt. Aber das eben in vermittelter Form und nicht in der Form von direkter Abhängigkeit, sondern eben in Form von Gesetzen und ökonomisch vermittelt durch Geld. So, jetzt überspringe ich ein paar Artikel, entscheidend ist vielleicht noch die Nummer 17, da geht es um Eigentum. Da das Eigentum ein unverletzliches und heiliges Recht ist, kann es niemandem genommen werden. Also das Eigentum wird als sozusagen als zentrales Moment des einzelnen Bürgers festgeschrieben und das Eigentum zu einem der höchsten Werte erklärt, die es überhaupt gibt. Das ist also sozusagen die politische Konzeption der Menschenrechte, wie sie im Zuge der Französischen Revolution formuliert wurden, die also die Menschheit als eine freie und gleiche begründet. Gut, kurz überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Also, genau, vielleicht noch zu dem Subjekt dieser Gesellschaft. Also, wir haben also die Problematik, dass die Gesellschaft in dieser Zeit aus vielen einzelnen Individuen besteht und diese sollen unter einen allgemeinen Willen gebracht werden. Sie sollen einem staatlichen Zusammenhang unterworfen werden. Und dieser allgemeine Wille in Form des Staates verselbstständigt sich den einzelnen Menschen gegenüber und dabei wird von den einzelnen Individuen abstrahiert, und zwar real abstrahiert, um einen Ausdruck des marxistischen Philosophen Sohn Rethe an dieser Stelle zu gebrauchen. Also von den Einzelnen, also ein einzelner Mensch, oder wenn jeder Mensch sich selbst anguckt, ist ja also ein sinnliches, leibliches Wesen mit ganz vielfältigen Bedürfnissen und ganz vielfältigen Interessen und mit ganz bestimmten Fähigkeiten, mit ganz bestimmten Stärken und Schwächen und mit einem bestimmten Alter und mit einem bestimmten Geschlecht und mit einer bestimmten Herkunft und mit bestimmten Wünschen. Und von all dem wird also in dieser Konzeption vom allgemeinen Willen abgesehen und an die Stelle dieser einzelnen Individuen eine Abstraktion gesetzt, nämlich eben der Staat, der von all den Verschiedenheiten der einzelnen Menschen absieht und ein allgemeines, was kein Alter hat und was keine besonderen Eigenschaften hat, weil es nicht aus Fleisch und Blut besteht, also dieses abstrakte staatliche Wesen, das den einzelnen Menschen beherrschen soll, es wird dem entgegengesetzt. Also an die Stelle der, um das nochmal zusammenzufassen, an die Stelle der direkten persönlichen Herrschaft und Ausbeutung, die vormoderne Gesellschaften auszeichnete, tritt also ein quasi fleisch- und blutloses Wesen, das die einzelnen Menschen miteinander vermittelt, also diese Konzeption des bürgerlichen Staates. Und das einzelne Wesen, das einzelne menschliche Wesen, das einzelne Individuum hat dann vor diesem Hintergrund dann prinzipiell wie so zwei Anteile. Also einerseits ist jeder einzelne Mensch, also ein individuelles Wesen aus Fleisch und Blut, und andererseits ist es halt abstraktes Staatssubjekt, abstrakter Staatsbürger. Und in diesem Zusammenhang wird es als identisch gedacht, als unveränderlich in der Zeit. Also ein Vertrag, den man mal vor 20 Jahren unterschrieben hat, der ist auch jetzt noch gültig. Also da in diesem Zusammenhang wird also eine über Zeit und Raum hinweggehende Identität der einzelnen Menschen gedacht und proklamiert, der sich dann aber die Einzelnen dann auch zu unterwerfen haben. Also wir haben es mit diesem Subjekt, mit diesem Bürger, der sozusagen der das zentrale Moment der bürgerlichen Gesellschaft darstellt, also mit einem, verwende mal diesen Ausdruck, mit einem gespannten Wesen zu tun. Also es in einer prinzipiellen Spannung lebt. Einerseits ein individuelles, veränderliches Wesen zu sein, eine bestimmte Herkunft zu haben, eine bestimmte Familie, ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Sprache, eine bestimmte Religion und so weiter und so fort. Also alles, was an einem Menschen nur verschieden sein kann, bestimmte Ansichten über die Welt, und andererseits davon gelöst, abstraktes, gleiches Staatssubjekt und Staatsbürger. Und genau von diesem Wesen, das es eigentlich gar nicht gibt, real aber durch die Konstitution des bürgerlichen Staates eben doch gibt, also genau von diesem Menschen, diesem abstrakten Wesen, diesem Fleisch- und blutleeren Wesen, handelt also die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Da wird also der einzelne Mensch als losgelöst von allen Arten und Weisen gedacht, wie Menschen real und sinnlich überhaupt nur sein können. Also der Gedanke eines Abstrakten, das von allen Unterschieden absieht. So, das jetzt so zum ersten Teil, frei und gleich geboren. Ich komme jetzt also zu dem zweiten Punkt, in dem ich mich der Entwicklung der Menschenrechte nach der Französischen Revolution zuwenden möchte. Im Prinzip die Frage aufwerfen möchte, wie im Jahre 1938, als die deutsche Wehrmacht das sogenannte Sudetenland besetzte, wurde das von Adolf Hitler mit dem Ausspruch legitimiert: Menschenrecht bricht Staatsrecht. Das Menschenrecht war das der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakischen Republik. Das Staatsrecht war die staatliche Verfassung der Tschechoslowakei. Und man meinte also, das Menschenrecht dieser Deutschen, die in der Tschechoslowakei leben, sei es, zu Deutschland gehören zu dürfen. Man dürfte sich also über diesen Staat, über den tschechoslowakischen Staat erheben und der dort lebenden deutschsprachigen Bevölkerung das Recht zustehen, zu Deutschland zu gehören. Also das Menschenrecht, was also in der Französischen Revolution als durchaus auch bürgerlich revolutionäres Recht proklamiert worden war, als eins, dass das Individuum und den staatlichen Zusammenhang in ein Spannungsverhältnis bringt, wird ein Gedanke, in dem diese, also wird Gedanke, Grundgedanke einer Gesellschaft, also wird als Grundgedanke einer Gesellschaft verwendet, deren Wesensmerkmal es ist, die einzelnen Individuen bedingungslos zu unterwerfen. Also jegliche Gespanntheit und jegliche Widersprüchlichkeit aus diesem Zusammenhang herauszunehmen und eine bedingungslose Unterwerfung der einzelnen Individuen in die Wege zu leiten. Also jetzt die Frage, also was ist geschehen, was ist passiert mit diesem einst in der französischen Revolution als fortschrittlich gedachten Menschenrecht, also dass es sich also zu dieser jegliche Art von Individualität unterwerfenden Form entwickeln konnte. Dazu formulierte die politische Philosophin Hannah Arendt in den 50er Jahren in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, formulierte oder stellte die These auf, dass die Menschenrechte als Gebilde, als politisches Gebilde, sogenannten Aporien unterlegen. Eine Aporie ist etwas prinzipiell sich gegenseitig Ausschließendes. Wenn ich also jemand sagt, der Mensch ist ein Wesen, was prinzipiell einen freien Willen hat und dem eine These gegenüberstellt und sagt, der Mensch ist ein Wesen, das überhaupt keinerlei freien Willen hat, sondern absolut von seiner Umwelt oder von wem auch immer bestimmt ist. Also dieses Denken von Ausschließlichkeit, also von einander prinzipiell ausschließenden Gegensätzen. Man entweder das eine Extrem oder das andere Extrem denkt. Das ist also dabei handelt es sich um bei einer Aporie. In dem Falle spricht man von einer Aporie. Und die Menschenrechte unterlegen also, so sagt es die Hannah Arendt, einer derartigen Aporie. Nämlich, sie formuliert also zahlreiche derartigen Aporien, an denen sie die innere Widersprüchlichkeit der Menschenrechte herausstreichen möchte. Und zwar einerseits reden die Menschenrechte immer nur von einem Menschen. Also, es ist immer sozusagen der einzelne Mensch, der frei und gleich an Rechten ist. Und es ist das Ziel jeder politischen Vereinigung, eben genau diese zu schützen und unantastbar zu machen. Und der einzelne Mensch, um dessen Freiheit geht es, und der soll alles tun können, was also einem zweiten Einzelnen möglichst nicht schadet. Und der Grundgedanke ist, dass es da ein einzelnes Wesen gibt. Und dass die Gesellschaft als ein einzelnes Wesen dargestellt wird. Und das daran hängt, an dieser Problematik hängt nach Hannah Arendt die erste Aporie der Menschenrechte, nämlich dass die Menschen prinzipiell nur als Vielheit existieren. Also der Mensch, sagt die Hannah Arendt, ist ein plurales Wesen, also eins, das immer nur im Zusammenhang mit anderen existieren kann. Und die Menschenrechte proklamieren den Menschen aber als ein abstraktes, einzelnes Wesen. Das ist die Darstellung der ersten Aporie von ihr. Die zweite Aporie, die sie herausstreicht, ist die, dass jeder Mensch besondere Eigenschaften hat. Also wie ich das vorhin auch schon versucht habe zu entwickeln, also ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Geschichte und ich habe eine bestimmte biologische, wie nennt man das, so Gegebenheit, so wie ich nun eben nun mal von Natur aus bin und ich habe eine Familie, die mich geprägt hat und ich lebe in einem Land, in dem ich mich mehr schlecht als recht durchzuschlagen habe, ich spreche eine bestimmte Sprache, ich habe eine Religion oder auch keine, also jeder einzelne Mensch ist hat besondere Eigenschaften. Und die Menschenrechte proklamieren aber den einzelnen Menschen eben als frei und gleich, also als unveränderlich und ein wie den anderen. Also die Menschen ähneln sich dann, ich sage das immer, es wird langsam zur abgedroschenen Phrase, aber ihr kennt es vielleicht noch nicht, also sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen und dabei aber noch mehr als das. Also Eier unterscheiden sich ja, die sind unterschiedlich groß und so und unterschiedlich farbig zum Teil sogar, aber eben absolut identisch werden die Menschen von den Menschenrechten gesetzt. Und das ist also die zweite Aporie, die Hannah Arendt betont. Und die dritte, die sie herausstreicht, ist, dass es die Menschenrechte nur geben kann, wenn es einen Staat gibt, der auch dafür sorgt. Es wird ja in dieser Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte auch so ausgedrückt, das Ziel jeder politischen Vereinigung besteht in der Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenwürde. So, und wenn Menschen aber in die Lage kommen, Menschenrechte zu brauchen, also weil sie nicht als frei und gleich an Rechten betrachtet werden, also weil sie religiös oder sprachlich oder aufgrund des Geschlechts oder was auch immer diskriminiert werden, dann leben Sie ja in einem Staat, der Ihnen genau das nicht zuspricht. An den können Sie sich also nicht wenden, also weil der Ihnen das ja genau abspricht. Also, und der Staat ist aber gleichzeitig das einzige Instrument, was Menschenrechte garantiert. Und von daher verwickelt sich die ganze Sache in einen unauflösbaren Widerspruch. Und also sozusagen die Generalthese von Hannah Arendt über die Menschenrechte, dass sie also von der Vielfältigkeit der Menschen absieht, dass sie von der Pluralität der Menschen absieht und dass sie den Menschen halt von vornherein also nur innerhalb eines staatlichen Zusammenhangs denken können und diesem unterworfen denken und wenn das nicht gewährleistet ist, sie eben null und nichtig sind. Einen Moment mal, Entschuldigung. Diese Widersprüchlichkeit, die also schon allein von der Konzeption her den Menschenrechten innewohnte, die führt zu einer drastischen Veränderung überhaupt der bürgerlichen Gesellschaft als solches und führte also mit der Entstehung des deutschen Nationalsozialismus zu einer Form von Gesellschaft, in der die einzelnen Individuen direkt einem staatlichen oder besser gesagt vielleicht auch einem unstaatlichen Zusammenhang unterworfen wurden. Also in der kapitalistischen Gesellschaft, wie sie zur Zeit der Französischen Revolution gedacht wurde, war das Subjekt ja in diesem Spannungsverhältnis gedacht, also war das Staatssubjekt als einerseits individuelles Wesen, andererseits eben als Subjekt versucht zu konzipieren und dass dieser Zusammenhang bricht in der Gesellschaft des deutschen Nationalsozialismus in sich zusammen und an diese Stelle wird ein über alle einzelnen Individuen direkt bestimmendes Monstrum gestellt. Also der Unstaat, also ein in sich widersprüchliches pseudostaatliches Gebilde, welches über die einzelnen Individuen also erbarmungslos als auszusaugende Ressource betrachtet und dabei aber mit der Installierung einer Volksgemeinschaft, die einzelnen Individuen erbarmungslos zusammenschmiedet. Ein marxistischer Philosoph spricht in dem Zusammenhang Langerhans, heißt der Heinz Langerhans, also von einem Charakterpanzer, einem Schutzpanzer, dem die gesamte Gesellschaft unterworfen wird. Also die Widersprüchlichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie sich in Klassen spaltet etwa und der Staat, der über den Einzelnen steht und zwischen den Klassen versucht zu vermitteln, nimmt also diese Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft, die sie durchzogen haben, also direkt unter seine Herrschaft und unterwirft sie bildet in Form der Volksgemeinschaft eben diesen sogenannten Schutzpanzer, wie der Langerhans das nennt, und übt auf diese Weise eine direkte Herrschaft auf die einzelnen Individuen aus. Und der Staat verwandelt sich also grundsätzlich also von einer Instanz, die als Vermittlung, die in der Französischen Revolution als eine Vermittlungsinstanz gedacht war, verwandelt sich in eine, in der sich die Vermittlung verselbstständigt hat. Also das Gebilde, was einst vermitteln sollte, bekommt vollkommen eigengesetzliche Qualität und unterwirft sich alle gesellschaftlichen Widersprüche, versöhnt sie gewaltsam, ohne sie wirklich aufheben zu können, also weil real bleiben die Unterschiede ja immer noch bestehen, aber sie sollen eben sagen, mit aller Gewalt in dieser Zwangsgemeinschaft, Volksgemeinschaft hinwegfabuliert werden. Und das geschieht nur mit extremer Gewalt nach außen. Also einerseits im Eroberungs- und Vernichtungskrieg, den das Deutsche Reich über ganz Europa bringt, und andererseits in der also die nationalsozialistische Gesellschaft tragenden Antisemitismus als Ideologie. Also da diese Gemeinschaft, so wie sie proklamiert ist, nicht bestehen kann, und aber trotzdem bestehen soll, müssen, weil die Widersprüche ja fortbestehen, müssen andere zu Schuldigen erklärt werden, die angeblich dafür sorgen würden, dass diese Gemeinschaft nicht als geschlossener Zusammenhang existieren kann. Also das Ganze ist Ausdruck eines Subjektes, das sich im Vergleich zu dem der Französischen Revolution, das als in sich widersprüchlich gedacht wurde, grundlegend gewandelt hat, zu einem, welches diese Identität, die in der Französischen Revolution proklamiert wurde, mit absoluter und brachialer Gewalt an sich selbst vollstreckt. Also das Individuelle und Unterschiedliche der einzelnen Wesen soll gewaltsam eingeebnet werden und alle sollen sozusagen nichts sein als nur noch Deutsche. Also während in der Französischen Revolution klar war, jeder einzelne Mensch ist verschieden und unterschiedlich und es gibt aber einen allgemeinen Zusammenhang, der natürlich übergeordnet ist und natürlich in gewisser Weise diktatorisch wirkt, aber man lebte in diesem Widerspruch und dieser Widerspruch wird stillgestellt, also im Nationalsozialismus. Der existiert dann nicht mehr oder darf und soll um keinen Preis existieren. Und da er dennoch existiert, müssen andere, also muss dieser fortbestehende Widerspruch, muss dieses sozusagen dieses Abweichende vom einzelnen Subjekt an anderen ausgetrieben werden. Also müssen die Juden in der antisemitischen Ideologie schuld sein daran, dass die Volksgemeinschaft nicht funktioniert, beziehungsweise noch zugespitzter, die Volksgemeinschaft wird real hergestellt darüber, dass andere permanent zum Feindbild erklärt werden. Ja, das zum Zweiten und jetzt sozusagen zum Schluss, also zu den Entwicklungen nach 1945 und zwar also nach der Katastrophe von Auschwitz und der Zerschlagung des Nazifaschismus durch die Alliierten ist nicht das geschehen, was eigentlich geschehen hätte müssen. Also man hätte, also dieser notwendig wäre gewesen, also meines Erachtens zumindest, also diesen gesellschaftlichen Zusammenhang als solchen, also der die kapitalistische Gesellschaft trug und der zum nazifaschistischen Grauen geführt hat, als solches zu überwinden. Und also genau das ist aber nicht geschehen, sondern man versuchte auf der letztendlich doch durch den Nazifaschismus hergestellten Grundlage, also dieses vollkommen veränderten Subjekts, das eben es sich grundlegend unterscheidet von diesem bürgerlich-revolutionären, wie es in der Französischen Revolution bestand, also man versuchte ausgehend von dem, was sich da herausgebildet hatte, also von diesem Volksgemeinschaftssubjekt, versuchte man ausgehend davon, erneut, also im Rahmen einer staatlichen und im Rahmen einer kapitalistischen Gesellschaft übergeordnete Zusammenhänge zu stiften. Und in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ist dann die, also am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sozusagen als einer der ersten Dokumente der UNO verabschiedet worden. Und hier, also in dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also die jetzt auch im Artikel 1 beispielsweise formulieren, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Im Artikel 2, jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten. Und also was diese Erklärung auszeichnet, ist also, dass die sind insofern abgeschwächt, als sie nicht mehr, also was wir bei der, also als ganz zentrales Moment, also in der französischen Erklärung noch haben, dass das einzelne Individuum in einem radikalen Gegensatz zur Gesellschaft gedacht wird. Und dem Einzelnen das grundsätzliche Recht zugesprochen wird, alles zu tun, was es möchte, solange es nur keinen anderen dabei einschränkt. Also derartige Formulierungen finden wir in dieser allgemeinen Erklärung nicht mehr. Die sind also in puncto also Individualisierung des Einzelnen deutlich abgeschwächt. Und das sind Grundsätze, die prinzipiell auf so eine Art sozusagen Pseudo-Weltgesellschaft hinauslaufen, welche halt die UNO verkörpern soll. Und in dem also diese grundsätzliche Widersprüchlichkeit zwischen Einzelnen und Allgemeinen nicht gedacht wird und die man in diesem Kontext tatsächlich als eine Folge begreifen kann, also dessen, dass die bürgerliche Gesellschaft also im Zuge ihrer historischen Entwicklung und mit ihrem Umschlag im nazifaschistischen Gemeinwesen, also dieser Grundgedanke des einzelnen bürgerlichen Individuums halt zerstört wurde. So, wenn man sich heute mit der Problematik der Menschenrechte auseinandersetzt oder auseinandersetzen will, stößt man sehr schnell das kann ich empfehlen, wer sich mit meiner beschäftigen möchte, Einführung in die Philosophie der Menschenrechte, also von zwei Menschen, Menke und Pollmann heißen die, geschrieben, und die versuchen also den Grundgedanken der Menschenrechte in der heutigen Zeit, also den eben nach 1948 zu formulieren und sagen, dass die Menschenrechte heute zur schlechthin grundlegenden und weltweit gültigen Idee geworden sind und betonen, dass jegliche politische Kämpfe um Befreiung, dass die ausschließlich heute Kämpfe um Menschenrechte sein können und sein sollen. Und damit seien die Menschenrechte, so sagen es Menke und Pollmann in ihrer Einführung, zum globalen bestimmenden politischen Emanzipationsmodell geworden. Und Menke und Pollmann, also die absolute Abfeierer und Hochhalter dieser Erklärung der Menschenrechte von 1948 sind, die pochen also darauf, dass es innerhalb der widersprüchlichen kapitalistischen Gesellschaft, wie sie heute existiert, einen allgemeinen Rahmen geben muss, den die Menschenrechte verkörpern, und das sei gerade eine Konsequenz aus dem Nazifaschismus. Und da haben sie insofern auch recht, das ist es nämlich wirklich, aber eben also in ganz anderer Form, als sie das meinen, nämlich eben in dem Sinne, dass in dieser allgemeinen Erklärung die Interessen sozusagen, dieser Gedanke radikal am Einzelnen anzusetzen, genau dieser Punkt rausgestrichen ist und dort nicht mehr existiert und stattdessen also so ein ganzheitlicher, die ganze Welt umfassender Zusammenhang ausgedrückt ist, der von der UNO als einem quasi Überstaat halt grundlegend vertreten wird. Also gehört also ganz grundlegend zusammen diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Institution der UNO, die angeblich zwischen den einzelnen Staaten vermitteln soll und angeblich ein überstaatliches globales Recht etablieren soll. So, und damit komme ich jetzt zu einer weiteren Problematik, also innerhalb dieses letzten Teils, und zwar, dass in der heutigen Zeit, wenn über Menschenrechte gesprochen wird, oder wenn man sich halt, ich habe das hier mal mitgebracht, ich lese jetzt nichts daraus vor, das wird zu lang, Report 2009 von Amnesty International, da findet man also umfassend, also stets Angriffe gegen den Staat Israel und dessen Verletzung der Menschenrechte. Also Israel und Menschenrechte bei Google eingeben, da stößt man also sehr schnell auf die Menschenrechtsverletzungen, die Israel anrichtet. Und also in diesem Zusammenhang auch sehr interessant, ein Aufsatz, erschienen ist bei Le Monde Diplomatique vom 9. Juli dieses Jahres. Die dritte Bedrohung Israels heißt der Text von Thomas Kinnen und Eyal Weizmann, die also herausstreichen, dass also im Zuge mit diesem israelischen Angriff auf dieses Hilfskonvoi, auf diese Flottille, dass also in diesem Zusammenhang Israel massiv Menschenrechte verletzt habe. Und also die israelische Regierung wird da also ganz massiv angegriffen in diesem Text von den beiden, also von dem Thomas Kinnen und Eyal Weizmann. Es wird also die Regierung, die Netanyahu-Regierung zitiert. Die sprechen nämlich von drei grundlegenden Bedrohungen, denen der israelische Staat in heutiger Zeit ausgesetzt ist. Die erste Bedrohung ist also der atomar aufgerüstete Iran. Die zweite Bedrohung sind also bewaffnete Milizen wie Hamas und Hisbollah. Und die dritte Bedrohung sei die internationale Politik der Menschenrechte, die UNO und die weltweit agierenden Nichtregierungsorganisationen, die es sich also zum Ziel gesetzt haben, dem israelischen Staat seine Legitimation abzusprechen. So, und darüber eifern sich die beiden Autoren ungemein, wie Israel, was sich doch auf die Fahnen schreibt, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein, wie halt die so schändlich und schlecht, also von den doch so hohen und heiligen Menschenrechten zu sprechen wagen. Und ich vertrete demgegenüber die These, also dass die israelische Regierung das also schon ziemlich gut erkannt hat, also dass die Menschenrechte und die UNO, die als politische Organisation hinter diesen Menschenrechten steht, dass die also als Vertreter eines Menschenrechts, das eben genau nicht mehr eben das der Französischen Revolution von 1789 ist, also nicht mehr diesen bürgerlich-revolutionären Charakter in sich trägt, sondern eben Ausdruck eines Zerfallsprozesses der bürgerlichen Gesellschaft ist und Ausdruck eines gesellschaftlichen Zusammenhangs geworden ist, der sich also gerade mit Gewalt den einzelnen Individuen gegenüber verselbstständigt, dass vor dem Hintergrund also genau die Menschenrechte zu dem geworden sind, was sie zwangsläufig auch werden mussten. Also da nämlich die kapitalistische Gesellschaft an Beginn, also war ja eine versachlichte Herrschaft und zwar versachlicht, aber eben auch eine Herrschaft, und dass diese Überwindung, diese prinzipielle Überwindung von Ausbeutung und Unterdrückung nicht erfolgt ist und stattdessen also in versachlichter Form sich letztendlich eine gewaltförmige Gesellschaft herausbildete, wie die des Nazifaschismus, die also jegliches Individuelle versucht auszumerzen. Und also der Mensch, der ist also heute nicht mehr der Mensch, so wie von ihm in den Menschenrechten gesprochen wird, der ist also in der heutigen Form nicht mehr als Allgemeines denkbar, sondern also es ist eben genau so ein Staat, der unmittelbar auf das Einzelne und auf sein eigenes Interesse beharrt, auf seinem eigenen Interesse, nämlich als Staat der Überlebenden des Holocaust, auf sein unmittelbares eigenes Lebensinteresse achtet und sich insofern also einem globalen Zusammenhang entgegenstellt, der nur noch Ausdruck des Falschen ist und also genau auf dieses Recht des einzelnen Staates ist gegenüber dieser allgemeinen weltumspannenden Instanz der UNO gerade zu beharren. Also es wäre genau, also Israel ist nicht anzugreifen, weil es Menschenrechte verletzt, sondern die Menschenrechte sind zu begreifen als ein Ausdruck des falschen Ganzen, zu dem die Weltgesellschaft geworden ist. Und gerade das Recht des Einzelnen gegen diese Weltgemeinschaft ist in den Mittelpunkt zu stellen. Gut, danke. Ja.